Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hi und hello zu einer neuen Folge Digitale Provinz, dem Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Ich bin Anne, ich bin Podcast-Redakteurin und ein ziemlicher Fan von der digitalen Transformation bzw. dem digitalen Fortschritt unserer Gegenwart. Und darum geht es in unserem Podcast ja auch ziemlich oft, also um all das, was um uns herum entsteht und die Chancen, die wir daraus ziehen können. Aber was wir auch gemerkt haben, Deutschland ist ziemlich gut im Reden und im Theorien darüber aufstellen, wie man sich als Land digitalisieren kann. In der Praxis, da hapert es aber an ganz vielen Stellen und wir müssen darüber sprechen. Zum Beispiel darüber, warum Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, im internationalen Vergleich zu den Schlusslichtern gehört und was andere Länder uns voraus haben in puncto digitale Bildung oder auch papierlose Verwaltung. Estland ist so ein Land, es ist einer der baltischen Staaten im Nordosten Europas und dort hat man schon vor über 20 Jahren beschlossen, digital ist die Zukunft und dann haben sie dafür gesorgt, dass beispielsweise die meisten Behördengänge per Mausklick funktionieren. Und ich wollte mehr darüber erfahren und habe deshalb mit Florian Hartleb gesprochen. Florian ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit den Themen Populismus, Parteien, Rechtsextremismus, politische Führung und auch Digitalisierung. Er selbst lebt seit einigen Jahren in Estland und hat Ende letzten Jahres ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Plädoyer für den digitalen Staat. Darin schreibt er über Estland als digitaler Vorreiter, setzt sich kritisch mit dem Ist-Stand Deutschlands auseinander und greift auch kontroverse Themen wie zum Beispiel den Datenschutz auf. Das hier wird also heute ein echtes Expertengespräch und weniger eine klassische Magazinfolge, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, wir legen direkt los. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, ich grüße dich.
Ich freue mich auch, dass du da bist, beziehungsweise dass wir uns jetzt sprechen können. Und vielleicht erstmal so vorab, du bist Politikwissenschaftler, viele verschiedene Bereiche, in die du reingehst. Was war der Auslöser, dass es dich in den Fingern gekribbelt hat, dass du gesagt hast, dieses Buch sollte ich schreiben?
Hier gibt es eine Vorgeschichte. Also ich bin der Liebe wegen nach Estland gekommen. Ich habe eine estnische Frau kennengelernt 2014 und bin dann gleich nach Estland gezogen, bin ausgewandert und habe dann als Politikwissenschaftler natürlich ganz genau auch geschaut, was ist da dran, warum gilt Estland als digitaler Vorreiter, das Mekka irgendwie der Digitalisierung, und das hat mich dann interessiert als Staatsbürger, als Politikwissenschaftler da genauer hinzuschauen und zu sehen, was haben die eigentlich gemacht, und warum ist es in Deutschland nicht passiert?
Ich habe die Leseprobe von deinem Buch gelesen und also so einen kleinen Einblick mal gewonnen in das, was du geschrieben hast. Und da schreibst du unter anderem, dass Digitalisierung eben nicht nur eine Sache für Nerds ist und dass du so das Gefühl hattest, dass es in Deutschland lange Zeit so Common Sense war so ein bisschen. Also als wäre Digitalisierung, digitale Entwicklung irgendwie nur was für Menschen, die sich sowieso schon mit Computern oder dem Internet beschäftigen. Warum sagst du, das ist nicht so?
Digitalisierung ist ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden. Das Smartphone ist der neue Herzschrittmacher. Wenn ich mit Studierenden spreche, keiner abonniert mehr die Tageszeitung, und das heißt letzten Endes noch verstärkt auch durch die Pandemie, dass eben gerade junge Leute streamen, sich die Sachen per Netflix anschauen, dass sie allein soziale Medien konsumieren. Und das ist eben die Zeit, in der wir leben. Deswegen sind das nicht die Nerds, sondern das ist mittlerweile die absolute Mehrheit in unserer Bevölkerung. Und deswegen müssen wir einfach mit der Zeit gehen und eben auch schauen, was bringt uns dieses Thema, was bringt uns auch dieser Fortschritt in Anführungszeichen, was sind da für Chancen, was sind da für Risiken. Aber es geht eben auch um die Frage, was kann, was muss der Staat leisten. Stichwort auch Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo meine Eltern in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, besuche, dann muss ich auch immer fragen, ja, gibt's schnelles Internet? Ich brauche das Internet für Konferenzen, für Meetings, alleine auch zum Beantworten von E-Mails. Und deswegen ist eben dieser Internetzugang und auch diese digitale Daseinsvorsorge ganz grundsätzlich auch zur entscheidenden Größe geworden, ob man das will oder nicht.
Ja. Das klingt ja jetzt auch auf jeden Fall auch schon so, als hättest du dich auf jeden Fall schon dran gewöhnt, im digitalen Mekka zu sitzen. Und das ist dann schon vielleicht sich so ein bisschen wie so ein Rückschritt anfühlt, wenn du dann wieder nach Deutschland reist, kann man das so sagen?
Ne, es ist halt ein bisschen kompliziert in Deutschland, also kleinteilig. Und in Estland habe ich eben dann meine digitale Identität. Ich habe hier meine Bürgernummer, ich kann mich überall einloggen. Ich habe das E-Rezept. Man kann alles digital erledigen an Behördengängen. Und in Deutschland ist es halt alles ein bisschen komplizierter, neben der digitalen Infrastruktur. Und dann sagen eben auch die Esten, naja, also für uns kommt Deutschland so ein bisschen wie ein Museum. Es erinnert uns ein bisschen an Venedig. Und da ist schon ein bisschen auch was dran.
Ja, ich glaube, das kennt jede und jeder. Spätestens, wenn man sich in der Großstadt ummelden möchte oder sich für die Steuererklärung durch allerlei komplizierte Fachsprache hangeln muss, dann kommt man schnell auf den Gedanken, geht das denn nicht einfacher? Und genau das ist auch ein Punkt, der für Florian Hartlieb sehr wichtig ist, die Benutzerfreundlichkeit. Denn natürlich existieren schon Angebote, aber die Frage ist, nutzt die jemand? Wenn Florian beispielsweise innerhalb seiner Tätigkeit als Dozent Studierende zu bereits bestehenden Tools befragt, dann stellt er häufig fest, dass solche Angebote fast nie bekannt sind. Und das eben selbst bei den sogenannten Digital Natives, also Menschen, die mit dem Internet groß geworden sind. Es bräuchte oder braucht also dringend eine einheitliche Lösung, die jede und jeder kennt und nutzt. Wie weit Deutschland hinterher hinkt, das zeigen im Übrigen auch zahlreiche Studien, zum Beispiel eine Untersuchung des Berliner European Center for Digital Competitiveness aus dem letzten Jahr. Hinsichtlich der digitalen Entwicklung landete Deutschland europaweit auf dem vorletzten Platz. Gleiches gilt übrigens für Deutschland, wenn man die G7-Staaten miteinander vergleicht.
Zumal Deutschland ja die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und das ist ja ein bisschen der Unterschied zu Estland, armes Land. Ostblock, früherer Teil der Sowjetunion, 1991 unabhängig geworden, ohne Geld, ohne Ressourcen, ohne großen Kapital. Und dann ist es so, dass plötzlich so ein Land dann eben so gehypt wird. Und das hat mich eben auch interessiert und irgendwo auch fasziniert, wie das eben gelingen konnte. Denn offenkundig liegt es ja nicht allein am Geld, sondern es liegt eben auch an Fragen der Bildung, der Vernetzung, der Offenheit, dass man die ältere Generation mitnimmt. Und das sind immer alles Fragen, die wir uns stellen müssen in dieser Digitalisierungsdebatte.
Wie kann ich mir denn so, ich sage jetzt mal, das digitale Leben von EstländerInnen vorstellen? Was hat Estland Deutschland voraus?
Ja, es gibt keine Behördengänge mehr.
Gar nicht mehr?
Nee, außer Hochzeit, Scheidung und Grundstückserwerbe. es gibt keine Steuerberater mehr im Privatleben. Steuererklärung per Mausklick. Man kann online wählen und man kann innerhalb von wenigen Minuten Firmen gründen und man kann eben auch letzten Endes alles digital erledigen, auch mit dem E-Rezept. Das kann auch Leben retten, also wenn man zum Beispiel eine schwere Erkrankung hat und im Krankenwagen sitzt und gibt die Einwilligung, dass dann letzten Endes das Krankenhaus schon die Daten hat. Und bei meinem Sohn war das beispielsweise so, der ist dann vor jetzt fast 5 Jahren geboren und dann hatte eben die Ärztin auch schon die Daten aus dem Krankenhaus. Der hatte von Geburt dann schon eine einheitliche Bürgernummer. Und er ist eben Teil von Geburt an dieses digitalen Lebens. Also es hat schon eben Auswirkungen im praktischen Leben.
Auch in Bezug auf die Gesundheitsbranche ist Estland einfach richtig gut aufgestellt. Es gibt keine Papierrezepte und auch sonst sind Arztbesuche mit deutlich weniger Zettelwirtschaft verbunden. Wenn euch das Thema E-Health interessiert, dann empfehle ich euch unsere Podcast-Folge zu genau diesem Thema. Darin habe ich mich mit dem Status quo hinsichtlich digitaler Gesundheit beschäftigt und spreche mit 2 ExpertInnen zu der digitalen PatientInnenakte und Telemedizin bzw. Telepflege. An welcher Stelle ich dann immer etwas skeptisch werde, ist, wenn wir von digitaler Teilhabe sprechen. Es ist ja immer schön und gut, wenn zeitgemäße digitale Lösungen etabliert werden, aber dann müssen eben auch alle mitgenommen werden, auch ältere Menschen. Und deshalb habe ich Florian gefragt, wie das bei den EstInnen ist, also wie ältere Leute dort den digitalen Staat annehmen und in ihm zurechtkommen.
In Estland ist die digitale Teilhabe an sich kein Problem, es nutzen alle. Also 98% die Steuererklärung EREZ. Mhm. Aber wir müssen natürlich überlegen, egal ob jetzt in Deutschland, Estland oder woanders, wie kann man durch Digitalisierung Inklusion schaffen? Wie kann man eben dann auch zum Beispiel versuchen, den Pflegemangel im ländlichen Raum zu beseitigen? Wir haben ja große Probleme auch im Bereich der Pflege, dass man eben Fachkräfte findet. Und da braucht man eben, egal wo, eine Inklusionsdebatte, dass man eben Menschen da auch mitnimmt und eben nicht ausgrenzt. Und das ist ein Thema, egal ob analog oder digital, mit dem wir uns eben viel stärker auch beschäftigen müssen.
Und weißt du da, ob Estland da konkrete Maßnahmen ergriffen hat, also um das zu fördern, also diese digitale Teilhabe, um die Menschen abzuholen? Oder, also weil ich kann mir jetzt fast gar nicht vorstellen, dass jetzt einfach die älteren EstländerInnen einfach digitaler unterwegs sind oder einfach besser damit klarkommen, sage ich mal. Also da muss es ja irgendwelche Maßnahmen gegeben haben, oder?
Ja, die gab es, aber vor 20 Jahren.
Ach, also okay, das ist der springende Punkt, okay.
Also genau, also die jetzt 80-Jährigen waren damals 60, die damals, oder die damals 50-Jährigen sind jetzt 70. Also das ist alles passiert 1999 und 2000. Aber es geht eben um die Anwendung der E-Services. Und da gab es Schulungen vom Staat. Es wurde auch propagiert, dass es ganz entscheidend ist. Also die technische Teilhabe ist gewährleistet. Aber die Frage eben der inhaltlich wertebasierten Teilhabe, eben der Inklusion, was macht man jetzt, wenn die Oma nicht mehr selber einkaufen kann? Das sind eben die Debatten, die man eben führen muss. Aber da gibt es auch in Estland natürlich auch kapitalistische Geschäftsmodelle, dass man dann zum Beispiel vom Supermarkt seine Bestellung bekommt, ja, nach Hause und solche Geschichten. Weil das sind ja auch Vorzüge der Digitalisierung, also dass man eben dann nicht mehr zum Supermarkt muss, sondern dass man sich die Sachen alle auch nach Hause bestellen kann.
Seit wann, also oder wahrscheinlich gibt es da jetzt nicht so einen Knackpunkt oder so ein ganz spezielles Datum oder Jahr, aber seit wann ist denn Estland so aufgestellt, wie es jetzt aufgestellt ist?
Es war 98, 99, wo man gesagt hat, man muss den digitalen Tigersprung schaffen, auch im Verbund mit Privatunternehmen. Und da wurde auch verpflichtend gemacht, dass man dann auch alle Schulmaterialien online zur Verfügung stellen muss und dass auch alle Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet sind, diese Schulmaterialien online zur Verfügung zu stellen. Also hier wurde eben ganz knallhart gesagt, alle Schulen müssen mitziehen. Es gibt dann zwei zentrale Bildungsportale, aber es wurde eben gesagt, dass der Staat hier ganz zentral auch mit Unternehmen zusammenarbeiten will. Und gerade Bildung war eben auch das zentrale Einfallstor für die ganze Digitalisierung.
Das ist auch, finde ich, sehr spannend, dass es in Estland eben der Bildungssektor war, der das irgendwie auch ein bisschen mit angestoßen hat. Und man hier so das Gefühl hat, ja, wir reden auch schon irgendwie, glaube ich, seit den 90ern davon, dass es digital, also im Bildungssektor digitaler zugehen muss, aber irgendwie sind wir immer noch nicht wirklich weitergekommen, gefühlt. Da ist auch so ein bisschen die Frage, das hat ja auch ein bisschen was mit Bereitschaft, sage ich mal, zu tun. Also, dass ganz oben in den Entscheiderrollen Menschen sitzen, die eben keine Skeptiker sind, was das angeht. Inwiefern glaubst du, spielt Skeptik und Vertrauen, also so im besten Falle Skeptik abbauen, Vertrauen schaffen, eine Rolle, wenn es um Digitalisierung geht?
Ja, also die Bereitschaft ist natürlich erstmal, dass die politische Führung das vorgeben muss. Es ist in Estland passiert. Und zur Bereitschaft gehört aber auch, dass letzten Endes der Bevölkerung klar ist, dass sie den technologischen Wandel mitmachen muss. Und das ist in Estland relativ gut gelaufen oder sehr gut gelaufen sogar, weil Estland schon in der Zeit der Sowjetzeit Zentrum war für Kybernetik und weil man hier ohnehin einen sehr großen Wert auf Mathematik und Physik auch gelegt hat. Und hier war es relativ einfach zu vermitteln, dass man eben IT-Kompetenzen braucht.
Und diese IT-Kompetenzen, die werden schon seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre an Kinder und Jugendliche vermittelt. Die Schule und sogar schon der Kindergarten machen also in Bezug auf digitale Bildung einen ganz bedeutenden Teil aus. Zum Beispiel in Form von Roboterklassen oder auch anderen spielerischen Ansätzen, mit denen die Heranwachsenden eben der Technik näher gebracht werden sollen. Informatikunterricht ist übrigens in Estland auch kein Wahlfach, so wie das ja hier in Deutschland häufig der Fall ist, sondern ist genauso ein wichtiger Teil des Lehrplans wie andere Fächer auch. Und das zahlt sich aus, weil das technische Verständnis bei jungen EstInnen dadurch sehr ausgeprägt ist. Du hast doch geschrieben in deinem Buch, dass dein Ziel ist, auch irgendwie Vertrauen zu bilden gegenüber digitalen Veränderungen und so weiter. Das habe ich da so rausgelesen. Was glaubst du denn, woher kommt denn diese Skepsis bei uns in Deutschland? Also du hast jetzt gerade gesagt, ja, in Estland ist diese technische Bildung, ne, also irgendwie weiter oder ausgeprägter. Aber es gibt ja schon Leute hier auch, die dem Ganzen total skeptisch gegenüberstehen. Immer Stichwort Datenschutz, das hast du, glaube ich, auch geschrieben, so nach dem Motto, dass es immer gerne vorgeschoben wird. Woher glaubst du, kommt diese Skepsis gegenüber dem Thema?
Zwei Beispiele würde ich dazu geben. Wo ich bei großen deutschen Verlagen angeklopft hatte wegen des Buches, dass ich was Positives machen will zur Digitalisierung, wurde gesagt, wir haben kein Interesse. Ich fragte ja, warum? Naja, also wir wollen eher so mit unserem Starphilosophen Richard David Brecht eher die Risiken bedienen, die negativen Seiten, Datenschutz, die Datenkraken, Facebook und so weiter, Silicon Valley, China und so weiter, das sind die Sachen, die sie verkaufen, aber keine positive Konnotation. Zweites Beispiel. Ich war in einem Beratungsprojekt in Baden-Württemberg für Kommunen, dass man eben auch von Estern lernt, digitale Themen setzt. Und irgendwann, so nach einem Jahr in dem Beratungsprojekt, hat dann eben der zuständige Ansprechpartner gesagt, ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Ja, wir haben so eine schleppende Präsenz. Keiner nimmt so teil, auch von den Verwaltungen an den Digitalisierungsthemen. Das interessiert die jetzt nicht. Das ist auch Tagesgeschäft wegen Corona. Da haben wir gar keine Zeit dafür. Und eigentlich ist es doch so, hat er mir dann gesagt, dass wir es in Deutschland gar nicht brauchen. Und ich sagte, ja, warum? Naja, uns geht's ja finanziell und wirtschaftlich immer noch so gut.
Okay, aber dann gleichzeitig wissen wir ja, das hast du auch geschrieben und das predigen wir im Podcast, glaube ich, auch schon sehr lange. Das ist ja keine Wahl, die wir haben. Also wir können uns ja nicht für oder gegen die Digitalisierung entscheiden, sondern die kommt ja, ne?
Ja, die ist schon längst da.
Die ist schon längst da, richtig.
Und letzten Endes sind die Weichen schon gestellt und wir können uns zurücksehnen nach den Zeiten, wo es noch die Lindenstraße gab im Fernsehen, wo es noch die Quelle Otto-Kataloge gab, die man im Postkasten hatte. Aber diese Zeiten kommen nicht mehr zurück.
Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, okay, Deutschland möchte eigentlich, aber irgendwie hapert es noch an verschiedenen Ecken. Wo glaubst du, müssten wir ansetzen? Ganz konkret, um dem Ganzen jetzt wirklich mal einen Schubs zu geben?
Ja, wir müssen natürlich überlegen, was sind eigentlich digitale Kompetenzen? Und wir müssen natürlich sagen, dass wir grundsätzlich große Probleme mittlerweile haben mit Blick auf Medienkompetenz, Fake News. Das ist natürlich ein großer Punkt, wenn man jetzt auch an die ganzen Proteste sieht, Stichwort Querdenker, die es ja so gibt, also das ist ein anderes Forschungsgebiet von mir, Radikalisierung, Extremismus. Auf der anderen Seite ist es aber doch auch so, dass ja letzten Endes der Punkt ist, dass viele Berufe wegfallen. Da gibt es ja eine bekannte Oxford-Studie auch aus dem Jahr 2013, die das prognostiziert hat. Auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr viele Chancen, neue Berufsfelder. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr auch diesen Erfindergeist, so ein bisschen diese Start-up-Mentalität. Denn ich stelle in der Mentalität schon einen großen Unterschied fest bei den jungen Estinnen und Esten und bei den jungen Deutschen. Die Estinnen und Esten sagen mir, ich habe ja auch Freunde und Bekannte, ja, wir wollen ein Unternehmen gründen, wir wollen selber was machen, eine Idee umsetzen. Und in Deutschland ist es so, dass viele sagen, naja, ich will jetzt zum Beispiel Lehrer werden. Ja, warum? Nicht jetzt aus Leidenschaft, sondern eben aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und auch dieses ganze Beamtensystem in Deutschland, dass man da gerne die Sicherheit haben will, das ist natürlich im Grunde auch ein Problem, das ich da sehe, dass man eben da sehr stark dieses Versorgungssicherheitsdenken hat.
Florian wünscht sich also auf Seiten junger Menschen in Deutschland mehr Mut, die Zukunft und Gegenwart digitaler zu gestalten und sich eben nicht von der deutschen Bürokratie bremsen zu lassen. Und zum Ende unseres Gesprächs hat mir dann doch noch eine Frage unter den Nägeln gebrannt, die ich Florian unbedingt stellen wollte. Kann man Estland und Deutschland überhaupt miteinander vergleichen? Denn was EinwohnerInnenanzahl und die Größe des Landes angeht, könnten die beiden ja nicht unterschiedlicher sein. Und ich habe mich gefragt, kann Deutschland in naher Zukunft das gleiche digitale Niveau, nenne ich es jetzt mal, erreichen wie der baltische Staat?
Also ich habe mal eine Dissertation verfasst an der TU Chemnitz 2004 zum Thema Populismus. War damals noch nicht so spektakulär, aber ist ja schon spektakulärer geworden. Und da habe ich auch reingeschrieben, dass man eben auch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen kann, denn beides fällt unter die Kategorie Obst.
Ja.
Und das ist eigentlich der Punkt, der mir dazu einfällt, dass letztendlich sich einiges nicht anwenden lässt. In Estland ist es zentralisiert, andere Struktur, eher ein nordisch-skandinavisches auch Verständnis von Transparenz. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man die mündigen Bürger braucht, wenn es dann so eine digitale Datenstraße gibt, der das auch kontrolliert, dass es da auch Missbrauch geben kann und dass sich einige Punkte nicht übertragen lassen, aber dass man das Ganze als Denkmodell nimmt und auch als Verwirklichungsmodell vor dem Hintergrund, dass wir ja in diesen Zeiten leben. Ja, es ist ja sehr viel die Rede auch von Veränderung, aber eben auch von Transformation, Disruption bis hin zur Revolution. Und deswegen ist es eben schon so, dass man auch überlegen muss, was kann der Staat eigentlich machen, da besser eigentlich dazustehen und eben, so wie der Untertitel meines Buches lautet, um da eben auch mehr zu gestalten als zu verwalten.
Gestalten statt verwalten, das ist ein perfektes Schlusswort, wenn ihr mich fragt. Florian Hartlebs Buch zeigt, wie es laufen kann und wie es ja ungefähr 2000 Kilometer weiter nordöstlich funktioniert. Und ich finde, es macht auch Hoffnung, dass sich Deutschland ein Beispiel nimmt an Ländern wie Estland, aber eben zum Beispiel auch Litauen, das im internationalen Vergleich übrigens ganz oben mitspielt. Danke auf jeden Fall an Florian für den Einblick in sein Plädoyer für den digitalen Staat. Und wenn ihr mehr zu ihm und seinem Buch erfahren wollt, dann checkt gerne unsere Shownotes für weitere Infos. Außerdem verlinke ich euch unsere Podcast-Folge zum Thema E-Government. Dort gibt es nochmal eine detailliertere Bestandsaufnahme in puncto digitale Verwaltung in Deutschland. Wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Vorher gibt es aber natürlich nochmal eine Folge Digitale Provinz Voices. Ihr könnt also gespannt bleiben. Und bis dahin wünsche ich euch einen fabelhaften Start in den Frühling und sage wie immer, macht's gut, habt's schön und bleibt digital.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und LinkedIn oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.